Stilgar deutete eine Verbeugung an, stieg die Stufen hinunter, ging nahe an Hyde vorbei und schnüffelte im Vorübergehen, bevor er die Halle durchschritt und sie durch einen Seitenausgang verließ. Das Übel kann an seinem Geruch erkannt werden, dachte Paul. Stilgar hatte das grün-weiße Banner der Atreides auf einem Dutzend Welten aufgerichtet, aber er war ein abergläubischer Wüstenhäuptling geblieben, immun gegen jegliche intellektuelle Aufklärung. Paul studierte das Geschenk. »Danken, danken«, flüsterte er. »Was haben sie aus dir gemacht?« »Sie gaben mir Leben, Herr«, sagte Hyde. Paul schwieg. Nach längerer Pause fragte er, »aber warum wurdest du ausgebildet und mir übergeben?« Hyde schürzte seine Lippen. Dann antwortete er, »Sie haben geplant, dass ich euch zerstöre.« Die Freimütigkeit des Gola erschütterte Paul. Aber wie sonst sollte ein Sensuni-Mentat antworten? Selbst in einem Gola konnte ein Mentat nicht weniger als die Wahrheit sagen, und die innere Ruhe des Sensuni gab ihm eine doppelte Ration Aufrichtigkeit. Dies war ein menschlicher Computer, dessen Geist und Nervensystem für Aufgaben ausgerüstet war, die vor langer Zeit den verhassten elektronischen Geräten übertragen wurden. Die Frage war nur, was die Tleilaks sonst noch in diesen Körper eingebaut hatten. Warum zum Beispiel die mechanischen Augen? Die Tleilaks brüsteten sich, dass ihre metallenen Augen besser seien als die natürlichen. Umso seltsamer musste es unter diesem Aspekt erscheinen, dass es nur wenige Tleilaks gab, die diese künstlichen Augen aus freiwilliger Entscheidung trugen. Paul blickte zu Alias Kuckloch auf, wünschte sich, dass sie hier unten bei ihm wäre und ihm unvoreingenommenen Rat gäbe. Frei von Gefühlen der Verpflichtung und Verantwortung. Und wieder sah er den Gola an. Dies war kein frivoles Geschenk. Es gab aufrichtige Antworten auf gefährliche Fragen. Es spielt keine Rolle, ob ich weiß oder nicht, dass dies eine Waffe zu meiner Vernichtung ist, dachte Paul. Was sollte ich tun, um mich vor dir zu schützen? Fragte er. Schickt mich fort, Herr. Paul dachte darüber nach und schüttelte bedächtig den Kopf. Wie sollst du mich vernichten? Hyde blickte zu den Leibwächtern, die nach Stilgars Weggang näher zu Paul aufgeschlossen hatten. Er drehte sich um und ließ seinen Blick durch die leere Empfangshalle schweifen, bevor seine metallischen Augen sich erneut auf Paul richteten. Dies ist ein Ort, wo ein Mann den Kontakt mit dem Volk verliert, erklärte Hyde. Er spricht von so großer Macht, dass man sie sorglos nur mit der Erinnerung bedenken kann, dass alle Dinge endlich sind. Haben eure seherischen Kräfte euch den Weg in diesen Palast geebnet? Paul trommelte mit den Fingern auf der Armlehne des Thronsessels. Der Mentat suchte Informationen, aber die Frage beunruhigte und reizte ihn. Ich erreichte meine Position durch feste Entschiedenheit, erwiderte er schroff. Nicht immer durch meine anderen Fähigkeiten.
Feste Entschiedenheit, murmelte Hyde. Mäßig das Leben eines Mannes. Man kann veredeltem Metall die Härte nehmen, indem man es erhitzt und abkühlen lässt, ohne es zu löschen.
»Willst du mich mit Sensuni-Geschwätz ablenken?« fragte Paul unmutig.
»Sensuni hat andere Wege zu erforschen, Herr, als Unterhaltung und Zerstreuung.«
Paul befeuchtete die Lippen, holte tief Atem und sammelte seine Gedanken. Negative Antworten erhoben sich um ihn. Er hatte nicht gedacht, dass er sich hinreißen lassen würde, bis zur Ausschließung anderer Pflichten mit dem Gola zu diskutieren. Warum war der Mann ein Sensuni-Mentat? Philosophie, Worte, Kontemplation, Erforschung des Innern. Er fühlte die Schwäche seiner Kenntnisse. »Wir brauchen mehr Daten«, murmelte er.
Die von einem Mentat benötigten Tatsachen kann man nicht mitnehmen, wie einer, der durch eine Blumenwiese geht und nachher mit Pollen überstäubt ist, sagte Hyde. Man wählt seinen Pollen sorgfältig, untersucht ihn unter starker Vergrößerung.
Du musst mir einmal die Sensuni-Methoden des Denkens und der Rhetorik erläutern, sagte Paul. Die metallischen Augen glitzerten ihn kurz an. Herr, vielleicht war das beabsichtigt. »Um meinen Willen mit Worten und Ideen zu umnebeln?«, fragte Paul sich.
»Ideen sind am meisten zu fürchten, wenn sie Handlungen werden«, sagte er laut. »Schickt mich fort, Herr.«
sagte Haidt, und es war eine Besorgnis in dieser wohlbekannten Stimme, die Paul schmerzlich an vergangene Tage erinnerte. Er fühlte sich von dieser Stimme gefangen. Er konnte diese Stimme nicht fortschicken, selbst wenn sie von einem Gola kam. »Du wirst bleiben«, sagte er, »und wir werden beide Vorsicht walten lassen.« Er blickte zum Guckloch hinauf und warf Aaliyah einen bittenden Blick zu, dass sie ihm dieses Geschenk abnehme und seine Geheimnisse aufspüre. Golas waren Gespenster, mit denen man Kinder schrecken konnte. Er hatte nie geglaubt, einen kennenzulernen. Um aber diesen kennenzulernen, musste er sich über alles Mitgefühl und über viele ihm teure Erinnerungen stellen. Und er war nicht überzeugt, dass es ihm gelingen würde. Wo war Idaho in diesem maßgeschneiderten Fleisch? Es war nicht Fleisch. Es war ein Leichentuch in Fleischgestalt. Idaho lag für immer tot in seiner Gruft. Sein Gespenst starrte aus metallischen Augen. Zwei Wesen standen in diesem wiedererstandenen Fleisch Seite an Seite. Eins war eine Bedrohung, deren Gewalt und Natur hinter undurchsichtigen Schleiern verborgen waren. Paul schloss die Augen und ließ alte Visionen durch sein Bewusstsein ziehen. Er fühlte die Geister von Liebe und Hass in einer brandenden See, wo keine Felsen aus dem Chaos ragten, kein Ort, von dem man den Tumult überblicken konnte. »Warum hat mir keine Vision diesen neuen Dank in Idaho gezeigt?«, fragte er sich. »Was verbarg die Zeit vor einem Orakel? Andere Orakel, offenbar.« Paul öffnete die Augen und sagte, »Duncan, hast du...« Er stockte, dann fuhr er fort, »Haidt, haben Sie die Gabe des zweiten Gesichts?« »Nein, Herr.« Aus der Stimme sprach Ehrlichkeit. Es war möglich, dass der Gola nicht wusste, dass er diese Fähigkeit besaß, aber das würde sein Arbeiten als Mentat behindern. Welches war der verborgene Plan? Die alten Visionen umbrandeten ihn. Würde er den schrecklichen Weg zu wählen haben? Verzerrte Zeit in jener furchtbaren Zukunft deutete auf diesen Gola hin. War dieser Weg ein unvermeidliches Verhängnis? Gleichgültig, was er tat. Mach dich frei. Mach dich frei. Mach dich frei. Der Gedanke läutete in seinem Kopf. An ihrem Guckloch hoch über Paul saß Aaliyah, das Kinn in die linke Hand gestützt und starrte hinab auf den Gola. Etwas wie eine magnetische Anziehungskraft ging von diesem Haidt aus und reichte bis zu ihr herauf. Die Restaurierungsarbeit der Tleilaks hatte ihm Jugendlichkeit gegeben, eine unschuldige Intensität der Persönlichkeit, die sie anzog. Sie hatte Pauls unausgesprochene Bitte verstanden. Wenn Orakel versagten, wendete man sich wirklichen Spionen und physischen Kräften zu. Und sie verspürte den Wunsch, diesem neuen Mann nahe zu sein. Er ist eine Gefahr für uns beide, dachte sie.